Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zum DEB Coach the Coach Podcast zu einer neuen Folge. Diesmal mit Jan Kamenik. Jan Kamenik ist bei den Frauen, bei der Nationalmannschaft Torhüter, Trainer, Torwarttrainer und Ausbildungsleiter in der Torwarttrainerausbildung des Deutschen Eishockeybundes. Und deswegen würde ich mal sagen, Jan, hallo, geht's dir gut?
Hallo Karl, ja, mir geht's gut. Danke für die Einladung.
Wo erwische ich dich gerade, Jan?
Du erwischst mich tatsächlich gerade vor dem Computer im Homeoffice. Und ich habe gerade ja für heute jetzt schon die letzten Videokonferenzen für meine Schüler abgeschlossen. Und jetzt geht's nur noch um Auswertung und Rückmeldung.
Dann Stichwort Schüler, erzähl uns mal ein bisschen was über dich, was du sonst nur so machst, neben dieser unglaublich großen Aufgabe, nämlich Torwarttrainer zu sein beim Deutschen Eishockeybund oder generell, du bist ja auch im Verein tätig. Was machst du sonst so noch so?
Ja, tatsächlich habe ich auch einen Hauptberuf und zwar bin ich Lehrer hier in Berlin am Schul- und Leistungssportzentrum, dem SLZB bin Lehrer für Spanisch und Sport und nebenbei Torwarttrainer. Das verschiebt sich manchmal ein bisschen. Es gibt aber auch viele Anknüpfungspunkte, wo es sich überschneidet. Bin jetzt am Schul- und Leistungssportzentrum in Berlin seit knapp 2 Jahren, 2,5 Jahren. War vorher an einer anderen Elite-Schule des Sports in Charlottenburg und bei den Eisbären lange gewesen im Nachwuchs als Torwarttrainer. Dann zum DEB gekommen, habe da in der U16 die ersten Erfahrungen gesammelt und dann kam die Anfrage, ob ich es mir vorstellen könnte, bei den Damen das zu machen. Und ja, habe da nicht lange hin und her überlegt, mit der Perspektive WM und Olympia und einfach durch meine Schwester bin ich dem Frauen-Eishockey auch immer, stand ich dem sehr nahe und wusste, was da so passiert und habe das angenommen und muss ganz ehrlich sagen, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil im Frauenbereich meiner Meinung nach sehr, sehr viel Potenzial ist, was noch nicht ausgeschöpft ist und es unheimlichen Spaß macht, da zu arbeiten, auch einfach diese Arbeitsatmosphäre doch nochmal eine andere ist. Und das ist sozusagen der aktuelle Stand jetzt zu mir. Und hinzu kommt natürlich dann noch die gemeinsamen Projekte, die wir machen in der Ausbildung. Da steht ja jetzt auch eine neuer Lehrgang an im Sommer und die Weiterarbeit an der RTK. Also es gibt viel zu tun in dem Bereich.
Das stimmt. Vielleicht bevor wir weitergehen zu dem Torhüter, erstens vielleicht zur Erklärung, also deine Schwester ist ja langjährige Nationalspielerin, weil du das jetzt so erwähnt hast, ja, beim Deutschen Eishockeybund. Und weil es jetzt auch aufgekommen ist und das würde jetzt gerade passen. Erklär mal vielleicht kurz, was eine EDS ist, eine Elite-Schule des Sportes, was das eigentlich ist, weil für einige Zuhörer und Zuhörerinnen ist das vielleicht auch irgendwas kein wirklicher Begriff.
Ja, also eine Elite-Schule des Sports, es ist einfach, es können unterschiedliche Schulen sein, es kann ein Gymnasium sein oder auch eine Gesamtschule. Die Schulformen sind ja dann tatsächlich auch in der Bezeichnung unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, aber das sag mal, Siegel, Elite-Schule des Sports, wird vom DOSB vergeben. Das heißt im Prinzip die enge Verzahnung zwischen Leistungssport und der Schulkarriere. Das heißt, es gibt verschiedene Standorte. Jeder Standort hat halt gewisse Sportarten, die er fördert und die natürlich dann auch, ja, sag ich mal, regional dann von Bedeutung sind. Es gibt größere und kleinere Schulen und bei uns in Berlin jetzt hier tatsächlich am SLZB, wir sind die größte Sportschule in Deutschland und unter anderem halt auch mit dem Bereich Eishockey. Und das heißt, dass die Schüler bei uns auf der Schule das Fach Eishockey als Wahlpflichtfach haben und so in der Stundentafel eingebettet halt auch Training haben und es dann bis hin zum Abitur auch dann später als Leistungskursfach belegen und ja, so halt versucht wird, die bestmögliche Leistung sowohl schulisch als auch im sportlichen Bereich dann quasi abzurufen. Das ist das Ziel.
Und ihnen vielleicht auch ganz plakativ gesagt oder auch sehr viel mehr Training zu ermöglichen, einfach durch Vormittagstrainings etc. pp.
Richtig, genau. Das macht sich jetzt natürlich ganz auch bemerkbar einfach, dass halt diese Vormittagstrainings möglich sind. Es sind keine großen Wege, es ist tatsächlich alles in einem Gelände. Und dann auch gerade auch Freistellungen, wenn es mal ansteht, Auswärtsspiele, also ich spreche jetzt Eishockey spezifisch, aber bei anderen Sportarten ist ja nochmal ein bisschen was anderes, die dann in der ganzen Welt unterwegs sind und dann, dass das halt ausgeglichen wird. Also wenn jemand für eine gewisse Zeit, für ein Turnier, für eine Wettkampfreise freigestellt werden muss, dass das halt schulisch begleitet wird und dass halt da so eine enge Verzahnung und eine enge Bindung einfach möglich gemacht wird.
Okay, über dieses Thema EDS könnten wir natürlich jetzt auch stundenlang reden, aber das wird ein anderes Thema sein, mal separat. Reden wir mal über diese Position Torhüter. Jetzt ist es ja sehr, ich möchte ein bisschen ausholen, weil als ich zum Deutschen Eishockeybund gekommen bin und ich natürlich ja mit sehr vielen Trainern gesprochen habe, war immer eine Aussage: Willst du ein Turnier gewinnen, willst du erfolgreich sein in diesem Sport Eishockey, brauchst du einen guten Torhüter. Und dann dachte ich mir natürlich in meiner naiven Art, ja natürlich, ja, ist halt dann ähnlich wie im Fußball, analog, dann wird halt diese Torhüter werden gepampert von Feinsten und die haben 3 Torwarttrainer und 48 Millionen Betreuer um diese Position herum, weil die ja so wichtig ist. Aber irgendwie ist dem ja nicht so. Und deswegen vielleicht eine zweigeteilte Frage, und zwar erstens, was macht diese Position Torhüter aus, wirklich für dich? Und dann das Zweite, woran oder warum denkst du, dass die nicht so gefördert wird, wie sie vielleicht gefördert werden sollte, Stand jetzt? Wir arbeiten ja daran, dass das anders wird, aber genau, das wäre jetzt eine sehr schwierige und umfangreiche Frage, aber ich weiß, wenn sie einer beantworten kann, dann Julia, dann du, Jan.
Ja, okay, große Herausforderung. Also zum Ersten, also was macht es aus, Torhüter zu sein oder auch mit Torhütern zu arbeiten vielleicht? Also für mich ist klar, es ist die beste Position im Spiel und auch die komplexeste natürlich. Wie soll ich es am besten beschreiben? Es macht halt einfach Spaß, Pucks zu halten. Und diesen Spaß oder diesen Ehrgeiz muss man halt auch mitbringen als Torwart. Jetzt sage ich mal, im Gegensatz dazu gibt es genügend Eishockeyspieler, denen macht es halt Spaß, Tore zu schießen. Wir versuchen sie zu verhindern und das Bestmögliche dafür zu machen. Und da ist dann vielleicht auch nochmal so ein Unterschied. Also der Torwart ist die ganze Zeit auf dem Eis. Also das ganze Spiel ist immer im Mittelpunkt, wie man so schön sagt, last line of defense, also der letzte Mann tatsächlich. Wenn der Torwart einen Fehler macht, fällt sofort auf. Das heißt, da kommt nochmal eine große, auch eine mentale Komponente hinzu, die berücksichtigt werden muss. Und ja, wie du jetzt schon merkst, also in diesen Punkten sieht man auch schon dann vielleicht den Unterschied, auch gerade so in der Ausbildung oder im Training zu einem Stürmer oder einem Verteidiger. Und ja, Ziel ist es natürlich, das alles dann auch im Prozess, also in der Entwicklung der Torhüter dann auch zu berücksichtigen. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil. Ich gebe dir recht, es ist noch ein großes Potenzial da und es wird nicht ganz ausgeschöpft. Und nicht jeder Verein hat die Möglichkeit, einen Torwarttrainer vielleicht zu engagieren, oder es wird dann manchmal, fällt es so hinten runter. Das ist wirklich ein großes Thema. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es oft so ist, ich will nicht sagen, dass es sich Trainer zu leicht machen, weil sie, glaube ich, mit den anderen 20 Spielern oder manchmal ja sogar noch mehr genug zu tun haben. Aber letztendlich würde ich jetzt mal sagen, die meisten Trainer würden, wenn man sie fragt, was ist die wichtigste Position, dann auch sagen, ja, also der Torwart. Und da ist dann aber der Widerspruch, was wird dann tatsächlich für den Torwart im Training oder auch drumherum tatsächlich gemacht? Also diesen Widerspruch sehe ich auch und der begleitet mich auch und lässt mich immer wieder staunen. Und ich sehe aber auch sehr, sehr viele positive Beispiele, wo ich raushöre aus den Fragen der Trainer oder überhaupt dieses Interesse, dass es schon da ist, aber auch vielleicht manchmal so eine gewisse Unsicherheit, wenn man selber die Position nicht gespielt hat. Es gibt ja auch genügend Torhüter, ehemalige, die jetzt Mannschaftstrainer sind. Da Das ist dann vielleicht nochmal was anderes, aber manchmal ist es vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, die aber eigentlich völlig unbegründet ist, sage ich mal. Also das ist das, so wie ich es jetzt eigentlich feststelle.
Okay, bevor wir auf dieses Thema eingehen, weil das ja ganz wichtig ist mit Vereinstrainer, was können wir tun etc. pp. Vielleicht nochmal kurz, weil das hast du jetzt nur angerissen, was ist denn so ein Anforderungsprofil? Das große Thema ist, muss ein Torhüter, muss der oder Torhüterin, muss der riesig groß sein? Ist das wirklich eine Voraussetzung oder gibt es da andere Dinge, die vielleicht noch wichtiger sind? Kannst du vielleicht mal ein bisschen näher beschreiben aus deiner Warte?
Ja, klar, kann ich machen. Also das ist auch wieder, ich sage es jetzt so, wie ich es persönlich betrachte und ich glaube, es ist auch, wenn es jetzt in einer größeren Runde, könnte man da auch vortrefflich kritisch drüber diskutieren. Ich habe auch Situationen gehabt, wo es darum ging, eine Weiterführung von einem Athleten und dann kam das Argument, es ist zu klein, es ist zu groß und wir sprechen zu klein in dem Fall. Wir sprechen da, oder war damals in der Altersstufe U17, wo dann vielleicht manche Sachen auch nicht so wirklich berücksichtigt wurden. Also ein Torwart per se, eine gewisse Körpergröße ist schon wichtig, aber ich kann auch, also ich muss nicht 1,90 groß sein, ich kann auch mit 1,80 Meter, wenn wir uns das angucken, jetzt Matthias Niederberger zum Beispiel mit 1,80 Meter, also steht da anderen Torhütern nichts nach, eher im Gegenteil. Also das ist jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium. Bei einer Körpergröße von 1,90 oder auch 2 Meter, dann die Frage, okay, das kann sein, aber Größe ist dann in dem Falle nicht alles. Wenn ich es nicht schaffe, dann auch gewisse Techniken oder auch die Athletik dann und gerade die koordinativen Anforderungen auch aufs Eis zu bringen. Also das ist jetzt kein klares Kriterium, dass ich sage, nur die Größe oder erst ab der Größe, wenn die Torhüter schaffen, dies zu kompensieren. Und das ist relativ einfach durch ein gutes Positionsspiel und ein taktisches Verständnis, also das Spiel zu lesen und natürlich auch die technisch-taktische Komponente. Also das ist dann eher ausschlaggebend, würde ich sagen. Und was ich auch schon eben erwähnt hatte, die mentale Komponente einfach, ne? Dieses permanent unter Druck sein und als letzter Mann dazustehen und jeder Fehler wird quasi bestraft, das auszuhalten und das macht sich dann gerade so in den höheren Jahrgängen dann doch bemerkbar. Wie geht der Torwart dann damit um? Und dann kommen wir noch halt zu dem, das quasi on-ice gesprochen, off-ice ist halt die Athletik einfach auch entscheidend. Also du kannst noch so viel Talent mitbringen und Spielübersicht, wenn du halt dann den Transfer nicht schaffst, die Lauftechniken aufs Eis zu transferieren und gerade die laterale Schnelligkeit aufs Eis zu bringen, dann stößt du halt irgendwann an deine Grenzen. Und das heißt halt letztendlich, das ist das, was wir auch fordern, die Torhüter müssten die besten Athleten in der Mannschaft sein. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Unter anderem auch wegen dem Punkt, dass sie das ganze Spiel auf dem Eis sind und da nochmal auch ganz andere Anforderungen gegenüberstehen.
In einem Punkt möchte ich den natürlich korrigieren, auch wenn ich es ungern tue, aber sie sind ja nicht 60 Minuten auf dem Eis, sondern nur so lange Gott will und in dem Fall der Trainer. Also das Haha-Spaß.
Es geht so, meistens ja auch länger. Es gibt ja auch Overtime und alles, das ist richtig.
Genau, die sind länger, oder? Oder manchmal auch kürzer auf dem Eis. Genau. Wenn wir über dieses Anforderungsprofil, das du gerade beschrieben hast, möchte ich jetzt mal ein bisschen von unten nach oben im Nachwuchs nämlich beginnen. Und da wäre meine erste Frage, weil die hört man oft auch in der Trainerausbildung und so weiter, ab wann ist ein Torhüter wirklich ein Torhüter? Also wann ist diese Position fix? Wie ist es aus deiner Warte? Also neben diesem Thema polysportiven Ansatz, den wir ja sowieso immer haben, ob das jetzt Torhüter ist oder Feldspieler, das ist ja sowieso immer ein großes Thema von uns, dass wir diese polysportive Ausbildung ja irgendwo doch auch forcieren wollen, zum gewissen Grad. Aber ist diese Position, bin ich mit 8 Jahren Torhüter und dann bleibe ich Torhüter? Oder kann ich auch erst mit 14 Jahren Torhüter werden, in Anführungszeichen?
Ja, also zum Ersten, mit 8 Jahren bin ich kein Torhüter, aber ich zeige vielleicht schon, dass ich den Willen habe und dass das die Position ist, die ich anstrebe und das, was mir Spaß macht. Aber ich sehe einen Achtjährigen nicht als besten Torhüter. Also das ist definitiv so. Und wir können ja jetzt davon sprechen, dass wir sehen, gerade in der Basisschulung, also das heißt U9, U11, sollte es so sein, dass es einen stetigen Wechsel gibt. Also dass kein Spieler nur im Tor spielt, sondern auch die Möglichkeit hat zu wechseln und dass auch andere Spieler die Möglichkeit haben, ins Tor zu gehen. Und das sage ich mal dann spätestens oder im Übergang dann zum Grundlagentraining, also U13, da kristallisiert sich dann langsam raus und da sprechen wir dann schon davon, dass man sagt, okay, man legt jetzt hier die Grundlagen, es gibt eine konkrete Entscheidung für die Position und in der Folge wird das Ganze dann natürlich dann ja auch gefestigt. Also in dem Bereich würde ich sagen, legt es sich fest, aber gerade im Bereich der Basisschulung und denke ich, genau das, was du jetzt gesagt hast, dieser polysportive Ansatz, auch diese ganzen Abläufe drumherum, also die koordinativen Fähigkeiten und auch, dass man halt mal so ein bisschen ja über den Tellerrand schaut und nicht nur Eishockey-spezifisch. Ich glaube, das ist ganz wichtig und genau so ist es halt auch mit der Position, sich da nicht festzulegen. Wir sehen natürlich schon dann, wer hat nicht nur vielleicht das Talent dazu, sondern wer hat vor allen Dingen auch einen großen Spaß daran und entwickelt einen Ehrgeiz, weil das ist ja natürlich auch nachher wichtig, diesen Willen, den Puck auch wirklich zu stoppen. Und das zeigt sich dann schon und da muss man halt schauen, in welche Richtung es geht.
Wenn du jetzt schon angesprochen hast, es kristallisiert sich erst später heraus, wer dann wirklich Torhüter ist oder dass wir einfach auch forcieren wollen, dass sie auch eben Feldspieler sind und Feldspielerinnen und dann eben dann auch wieder ins Tor gehen und wieder raus und so weiter, dann kommt immer diese unumgängliche Frage der Ausrüstung. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf, weil braucht ein Elfjähriger oder eine Elfjährige eine Torwartmaske? Das ist jetzt zum Beispiel immer wieder so ein Thema, dann auch die Eltern kommen dann und sagen, das ist alles teuer, etc., Torwart sein ist schon extrem teuer. Und jetzt vielleicht können wir da auch mit ein paar Mythen aufräumen, braucht man schon so früh eine Maske oder geht das auch mit Helm und Gitter und so weiter?
Also definitiv nein. Ein Elfjähriger braucht keine Maske. In Berlin hier haben wir es so gemacht, dass es eine ganz klare Ansage gab, in dem Bereich keine Masken. Teilweise hatten die Torhüter dann schon welche und da war Geburtstag, da war Weihnachten und es war der große Wunsch, was ja dann irgendwie auch verständlich ist. Kinder haben ja auch dann ihre Vorbilder. Aber es ist zum einen, sind die Masken deutlich zu schwer für die Kinder in dem Alter. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, gerade in der Entwicklung und dann in der Bewegung. Wir sagen immer auch nachher im späteren Entwicklungsstadien, dass wir sagen, ja, und Tracking und visuelle Bindung. Also wir wollen eigentlich, dass die die ganze Zeit den Blick auf den Puck haben und den Kopf bewegen. Ja, aber wenn es dann eingeschränkt ist und ich da quasi so und so viel Kilo mitbewegen muss und meinen Kopf gar nicht richtig bewegen muss, schränke ich die Kinder da eigentlich ein. Also das aus meiner Sicht wirklich absoluter Quatsch und es behindert eher. Das nächste ist das Blickfeld. Das heißt, ich habe ein eingeschränktes Blickfeld bei den Masken im Vergleich zu den Helmen. Viele Eltern kamen dann mit den Argumenten, sie wären sicherer bei den oder die Masken würden eine größere Sicherheit bieten. Das würde ich jetzt mal auch ausschließen, weil ich denke, bei den Schüssen in der Altersklasse ist ein Helm mit einem zusätzlichen Halsschutz vollkommen ausreichend und würde dieses Argument so auch nicht gelten lassen im Hinblick auf die Punkte, die ich eben schon genannt habe. Also absolutes Nein aus meiner Sicht. Immer wieder aber auch natürlich ein kleiner Kampf mit den Torhütern, die es wollen und mit den Eltern, die das Ganze unterstützen. Also in dem Altersbereich als Torwarttrainer, denke ich mal, wird man nicht drum herum kommen, dieses Thema anzusprechen. Aber ich glaube, sie sind am besten beraten, so eine Regelung zu treffen, dass man sagt, in der Altersklasse braucht ein Torwart keine Maske. Das ist meine Meinung. Aber ich denke, gerade so die Ausrüstung ist in dem Bereich wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder thematisiert und dass die Eltern und vor allen Dingen auch die Torhüter und die Trainer da ein Auge drauf haben und sich das wirklich auch immer nochmal vor Augen rufen. Gerade jetzt haben wir das Thema Maske angesprochen. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Schläger. Also ich habe auch viele junge Torhüter schon gesehen, die die viel zu schwere Schläge haben, viel zu große. Und damit, ja, schränke ich mich ja genauso ein. Also das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr für die Torhüter selber. Und deswegen denke ich, sind es viele Punkte oder zu große Schienen, zu große Fang- und Stockhand. Und das ist oft von den Eltern, so wie du es schon gesagt hast, ist natürlich ein riesiger Kostenfaktor. Also es kostet alles Geld. Und dann ist die Frage, ja, so eine neue Fanghand, kaufe ich die, dass sie jetzt passt, oder kaufe ich sie so, dass sie in der nächsten Saison vielleicht auch noch passt? Diese Argumente habe ich auch gehört, so nach dem Motto, er wächst da rein. Das ist alles wirklich nachvollziehbar, wenn man das so hört. Aber man tut den Torhütern ja in dem Falle keinen Gefallen. Und führt eher dazu, dass sie dann vielleicht den Spaß ein bisschen dran verlieren. Was mich immer gewundert hat in der Beziehung, ist tatsächlich gar nicht, also wäre mir genauso gegangen als Torwart. Ich wollte auch, ne, die Maske und den Schläger und am liebsten neue Schienen hier. Und das ist natürlich klar. Was mich am meisten wundert, ist tatsächlich, dass so viele Sachen dann gekauft werden, ohne vielleicht auch groß zu hinterfragen oder ohne in den Austausch zu gehen mit Trainern oder sich da vielleicht nochmal ein bisschen beraten zu lassen. Mein Ansinn war es eigentlich immer, das zu etablieren. Es hat dann aber nie so richtig stattgefunden und es gab auch gar nicht so ein großes Interesse, so eine Art Tauschbörse. Weil letztendlich habe dann immer so versucht, das individuell so zu regeln und so habe mitgekriegt, da braucht jemand eine neue Stockern. Ja, okay, eine Altersklasse höher, der hat doch gerade auch eine neue, der wird ja noch eine alte irgendwie rumliegen haben. Also ich glaube, in den Kellern oder in den Häusern und Wohnungen oder auch in den Kabinen liegen Unmengen an Ausrüstungsgegenständen, die nicht genutzt werden und die ja irgendjemand passen und die noch sehr gut erhalten sind. Also das finde ich ist so ein Punkt, das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen so etablieren über eine Art Tauschbörse, wie auch immer im Verein oder auch übergeordnet. Weil da einfach Ausrüstungsgegenstände gut erhalten sind und die dann passen und dann für ein halbes Jahr passen und dann dem nächsten vielleicht wieder und man kriegt eine neue. Ich glaube, das ist ein Punkt, der vielleicht noch so ein bisschen, wo es noch ein bisschen brach liegt, wo man noch was machen könnte.
Wenn du, vielleicht, ich möchte es nur bestärken, also es gibt ja gute Studien aus der Schweiz und Kanada, die eben sogar ganz klar sagen, dass diese Maske im Nachwuchsbereich in keinster Art und Weise besseren Schutz bietet, sondern dass das absolut ausreichend ist, nämlich eben Helm und Gitter und auch sogar eben für die Nackenmuskulatur etc. sogar besser ist. Vielleicht, ja. Das würde mich jetzt nur persönlich interessieren, wie siehst du das mit diesem peripheren Sichtfeld, weil wenn du eine Maske aufsetzt, war nie Torhüter, aber ich habe meine Maske aufgesetzt und man sieht ja da relativ wenig und mit Helm und Gitter sieht man ja mehr. Ist es dann eigentlich besser deiner Meinung nach im Nachwuchs eben auch deswegen, weil ich ein größeres Sichtfeld habe und mich dann meine Bewegungen besser koordinieren kann? Oder würdest du sagen, weil das habe ich auch schon gehört als Argument, ja, ihr braucht eine Maske, weil das Sichtfeld ist eingeschränkter und in Zukunft wird es ja auch eingeschränkter sein?
Nein, gerade am Anfang brauche ich ja das große Sichtfeld und dadurch, da ich das beim Helm habe, spricht da jetzt erstmal nichts dagegen. Also das ist also auch ein Argument, was ich jetzt nicht gelten lassen würde und ein bisschen anders sehe. Also wie gesagt, das Sichtfeld ist natürlich bei der Maske am Ende ein bisschen eingeschränkter. Es hat dann aber nachher im späteren Verlauf dann nicht mehr diese Bedeutung dann vielleicht. Aber gerade in den Anfangs oder in dem Bereich, von dem wir jetzt gesprochen haben, da geht es eher darum, das breite Sichtfeld zu haben und die Übersicht, weil ich ja da auch die Grundlagen dann dafür lege, den Puck zu verfolgen und im Blick zu haben.
Wenn wir über diese Ausrüstung noch sprechen, jetzt auch was ganz was Plakatives, aber ich höre dann in der Trainerausbildung, da kommt ja, ich war nie Torhüter, ich könnte meinem Torhüter im Nachwuchs nicht mal sagen, wie er seine Ausrüstung anziehen soll. Und es gibt ja da auch, oder ich weiß nicht, wie das aus deiner Erfahrung ist, gibt ja da sehr viele Erzählungen drüber, dass dann Torhüter mit Schienen komplett falsch rum etc. dann aufs Eis gehen und so weiter. Ist es eigentlich wirklich so schwer oder können wir sagen, mit der Rahmentrainingskonzeption, wo wir auch Ausrüstung haben und wo wir diesen Bereich Torhüter natürlich immer mehr und mehr ausbauen, dass man dann schon als Trainer, der immer Feldspieler war, schon verlangen kann, dass er, sagen wir mal, einen Elfjährigen schon auch zeigt, wie die Ausrüstung anzulegen ist.
Ja, also das kann man definitiv. Und es ist ja quasi kein Hexenwerk, es ist natürlich eine andere Ausrüstung, aber das kann man schon, natürlich. Und wenn es dann in der RTK auch so steht, und dann sind auch viele in den Mannschaften die Betreuer, die dann auch einen Einblick da haben und einen Blick drauf haben sollten. Also das kann man schon, glaube ich, fordern. Letztendlich, wenn man in diese spezifischen Bereiche kommen, sagen, okay, der Torwart fängt den Puck nicht, und dann zu gucken, okay, ist die Fanghand jetzt wirklich, ne, passt die richtig, oder sei es schon vielleicht ein bisschen spezieller, aber ob eine Torwartschiene zu groß ist, der Schläger zu schwer oder zu lang, das denke ich, dafür braucht man keinen Torwarttrainer oder keinen Materialexperten. Das kann man quasi auch als Torwartlaie oder als normaler Mannschaftstrainer schon sehen, ja.
Gut, dann gehen wir doch gleich, wenn wir schon bei diesem Thema Mannschaftstrainer sind und so. Das ist ja auch ein Thema, das uns beide ja immer wieder beschäftigt, wo wir auch öfter darüber sprechen, dass sich auch bestimmte Mannschaftstrainer oder Vereinstrainer dann einfach auch die Sache zu leicht machen und sagen, hey, wir sind vielleicht, wie es immer so schön heißt, in Anführungszeichen, ein kleinerer Verein. Wir haben keinen Torwarttrainer. Ich weiß nicht wirklich, ich war nie Torwart. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Die laufen einfach so mit. Und jetzt, glaube ich, ist es an uns ein bisschen, oder an uns nicht, sondern an dir, jetzt mal hier ein paar so Dinge aufzuzeigen, was dann wirklich auch ein Vereinstrainer machen kann, um seine Torhüter bestmöglich zu beschäftigen, auszubilden etc.
Ja, das sind viele Punkte. Weil also ich fange mal so an, als Mannschaftstrainer, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder Mannschaftstrainer eine ganz klare Vorstellung hat, wie die einzelnen Mannschaftsteile, also sprich Stürmer, Verteidiger und Torhüter, seiner Meinung nach spielen sollten. Das heißt, er hat eine klare Vorstellung offensiv und defensiv und auch eine klare Vorstellung, was der Torhüter zu machen hat. Und da behaupte ich jetzt mal, auch wenn es oft so gesagt wird, vielleicht ein bisschen flapsig, ja, einfach nur den Puck halten. Ich glaube, es geht schon ein bisschen darüber hinaus. Und jetzt einfach mal ein Beispiel rausgegriffen. Wir wollen einen mitspielenden Torwart. Es hat eine immer größere Bedeutung, diesen Bereich für den mitspielenden Torwart zu haben. Das heißt, dass der Trainer schon ganz klar weiß oder eine ganz klare Vorstellung hat von seinem Torhüter, wie er agiert. Und das muss ich dann natürlich auch im Training und in den Trainingsforen so umsetzen und kann es von ihm dann auch einfordern und ihn dahingehend auch, ja, sage ich mal, begleiten und es offen kommunizieren, was ich von ihm fordere, und ja, die Trainingsform dementsprechend auch anpassen. Also es ist jetzt ein Bereich. Also ich kann ja nicht etwas erwarten, es aber nicht kommunizieren oder nicht umsetzen und im Training einbauen. So, da wäre jetzt so ein kleiner Baustein. Das nächste ist, wie gestalte ich das Training? Zu oft ist vielleicht der Fokus noch ein bisschen zu sehr auf der Situation, wie komme ich zum Torabschluss, und nicht der Blickwinkel tatsächlich aus der Torhüterposition und auch so ein bisschen dem Nachabwehrverhalten und wie sich das sozusagen ergibt. Also da denke ich, ich möchte gar nicht sagen, dass sie sich das zu leicht machen, aber ich glaube, es hilft dann halt, den Blickwinkel einfach manchmal so ein bisschen zu weiten und sich auf die Position einzustellen. Natürlich ist es leichter, wenn man einen Torwarttrainer dabei hat und den Austausch dann auch sucht. Das ist ja das Nächste, also nur einen Torwarttrainer dabei zu haben. Das heißt ja nicht, dass dann automatisch dann auch das Training dementsprechend angepasst wird. Also es ist ja auch gefragt, dass es im Trainerteam dann kommuniziert wird und sich auch zu gewissen Übungen und Abläufen ausgetauscht wird. Also das achte ich als ja, also das Wichtigste hier tatsächlich, dass das dieser Blickwinkel auf jede Spielposition, sei es Stürmer, Verteidiger oder auch Torwart, halt dann gelegt wird. Den Blickwinkel einfach dann auch mal aus Sicht der Torhüter und die Anforderungen. Also um das praktisch zu sagen, es gibt immer wieder Trainingsformen und Übungen, wo der Torhüter halt tatsächlich relativ lange Phasen hat, wo nichts passiert, oder dann kommen Schüsse immer aus dem gleichen Winkel, also wenig Bewegungsabläufe, und da ist dann vielleicht der Ablauf bis hin, sag ich mal, zum Torabschluss spielnah, aber für den Torhüter halt dann schon nicht mehr. Und so ist ja das Ziel eigentlich, spielnahe Situationen zu kreieren im Training, und es muss halt auch Sicht der Torhüter genauso gewährleistet sein.
Also gilt es eben, um das jetzt vielleicht ein bisschen zu rekapitulieren, dann auch Spielformen zu kreieren, die dann auch es wird nicht immer ständig so sein, das ist auch die Wahrheit natürlich, aber doch mal einfach dieses Torwartspiel schon in den Fokus stellen. Eben, du hast jetzt einen Aspekt genannt, dieses Nachabwehrverhalten etc. pp., oder? Also einfach eben sich auch mal sagen, nein, heute geht es nicht nur um einen Abschluss, sondern heute geht es auch einfach um den Torwart.
Ja, und das muss ich ja gar nicht, also es widerspricht sich ja gar nicht. Also wenn ich jetzt ein quasi Torwarttraining oder eine Torwartübung, ist ja auch immer eine Übung für die Spieler. Also das widerspricht sich jetzt ja nicht per se. Und genau das ist es aber, diesen Blickwinkel zu haben und einfach spielnahe Situationen zu kreieren, um halt eigentlich alle Mannschaftsteile genau darauf vorzubereiten.
Wie stehst du zu dem Thema? Es gibt ja vom Deutschen Eishockeybund ganz klar festgelegte Laufwege, ja, die ihr Torwarttrainer ja arbeitet habt. Ist auch auf der Rahmentrainingskonzeption etc. oder auf der Wissensplattform. Und mit mehr modernen Technologien ist es doch möglich. Oder ich kann Ihnen ja auch auf dem iPad diese Laufwege zeigen und Sie können die dann auch ausführen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder höre. Oh, das kann ich nicht. Aber das verstehe ich zum Beispiel auch immer nicht. Das sage ich dann den Trainern auch. Es gibt diese technologischen Hilfsformen, dann benutzt die auch. Ihr müsst die ja nicht vormachen können im Perfekt oder etc., sondern ihr könnt ihnen ja auch solche Dinge zeigen und die können auch eigenständig üben. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt sage ich mal, wir müssen gar nicht über irgendwie technische Geräte oder wo ich es mir irgendwo runterlade oder nicht, sondern es tatsächlich reicht jetzt ja manchmal auf ein Blatt Papier irgendwie aufzuzeichnen. Oder jetzt gehe ich mal noch einen Schritt wieder zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, spielnahe Situation. Also wenn sich ein Trainer dann vielleicht schwer tut, zu sagen, ja, und hier die Laufwege, verstehe jetzt, was ist das und wie, sondern einfach dem Torwart sagen, simuliere eine Spielsituation und ich fange an ganz einfach mit einem Passout in den Slot und was machst du dann? Ja, ich muss vom Pfosten hoch mit einem T-Push, also mit Step-Out und dann habe ich einen Schuss, also ich simuliere einen Schuss, gehe in Butterfly und muss dann halt im Abwehrverhalten aufstehen zum Pfosten und schon habe ich quasi Laufweg 1, habe aber gar nicht mir das irgendwo runtergeladen oder irgendwo angeguckt, sondern ich habe einfach aus Trainersicht gesagt, okay, welche Situationen passieren im Spiel und die wiederhole ich dann als Laufweg. Nichts anderes sind die Laufwege, ja. Also die Laufwege sind ja nicht stupides Ablaufen von irgendwelchen Techniken. Es wirkt so, aber es ist ja immer gedacht aus Sicht der Situation, die ich im Spiel tatsächlich vor mir habe und dass ich die natürlich dann auch durch die Wiederholung, dass es sich einschleift und dass ich dann auch unter einer höheren Belastung zum Ende hin das Ganze dann immer noch technisch sauber abrufen kann. Aber Ziel ist es immer, Situationen, die im Spiel auftreten können, so quasi ohne Schussübung durchzuführen. Und das kann Torwart alleine. Das kann, wenn ich nur auf zwei Tore vielleicht trainiere und ich habe 3 oder 4 Torhüter, können die Torhüter, die gerade nicht im Tor sind, genau das durchführen. Und das kann ich als Trainer auch kontrollieren. Oder was heißt kontrollieren oder einfach darauf achten oder einfach mal kurz sagen, hier, Laufwege und kann dann sie dazu quasi animieren oder das auch einfach ein bisschen einfordern. Und dafür muss ich jetzt nicht tatsächlich alle Laufwege kennen, sondern Spielsituationen versuchen einfach nur zu transferieren.
Einfach auch wieder ein Plädoyer, oder? Dass man da keine Angst haben sollte davor, sondern die sollen das einfach auch, vielleicht kann ich es nicht minutiös genau korrigieren, ja, bitte bis ins tiefste Detail, aber es ist immer noch besser, als wenn sie irgendwo in der Ecke stehen und sich stupide den Puck zupassen, während irgendeine andere Übung läuft. Also meiner Meinung
nach. Richtig, genau. Ja, richtig, genau. Wobei ich jetzt auch, das ist auch ein Punkt, ist gut, dass du den jetzt anbringst, weil mit dem, sag ich mal, stupide zupassen, nein, aber Puckplay und Stickhandling, ja, warum nicht auch? Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie sollen zumindest die Zeit nutzen auf dem Eis und dann kann ich auch mal ein Stickhandling machen, aber genauso auch Laufwege und das kann ich halt als Trainer auch sehen und ich sehe ja auch, natürlich sehe ich dann vielleicht gewisse technische Sachen nicht, ja, aber ich sehe die Intensität, ich sehe den Willen, ich sehe vielleicht auch eine Variation und das kann ich ja dann auch quasi beurteilen und dann auch ein Feedback geben und auch dann sind wir wieder bei dem Punkt, Sachen auch einfordern.
Okay, dann jetzt möchte ich ein bisschen weggehen vom Nachwuchs und möchte mal in den absoluten Top-Bereich reingehen. Und es ist so, Jan, wenn du jetzt einen Torwart siehst und du wüsstest nichts über den, also wie der heißt, etc. pp. Würdest du wissen, dass er ist in Finnland ausgebildet oder in Schweden oder in Deutschland oder in der Tschechei? Es gibt es gar ganz klassische Torwartschulen in verschiedenen Nationen und Handschriften?
Ja, die gibt's schon. Die sind, würde ich jetzt mal sagen, auch schon sichtbar. Vielleicht nicht so extrem, aber man kann es schon sehen. Ich denke mal, also was jetzt für mich persönlich, das kann ich jetzt nur sagen, durch meine Erfahrung, das, was ich gesehen habe, schon die finnische Schule, dass das schon sichtbar ist. So ein Unterschied russisch-kanadisch würde ich auch sagen. Aber es kommt auch immer wieder so zu Vermischungen. Also es sind gewisse Schwerpunkte. Und das wäre jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sagen würde, ich sehe ein Torwart und kann es sofort so zuordnen. Aber in gewissen Punkten würde ich sagen, doch, sieht man es schon, weil es teilweise einfach andere Schwerpunkte schon gibt. Also das kann man schon so sagen.
Und was hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert? Dieses Thema Reverse kommt ja immer wieder ins Spiel, wenn man über modernes, nennen wir es mal modernes Torwarttraining, wobei das auch immer ein schwieriges Wort ist, finde ich. Was ist modern, was ist nicht modern? Ist man mehr am Boden, steht man mehr etc. auf dem Eis oder ist man mehr aufrechter Torhüter und so weiter? Was hat sich da, du bist jetzt auf Weltmeisterschaften dabei und so weiter, hat sich da irgendwas verändert?
Ja, also ist immer die Frage der Zeitspanne, aber es hat sich schon viel verändert. Also wenn man jetzt mit ehemaligen Torhütern spricht, die schon lange raus sind, vielleicht auch nicht mehr den direkten Bezug so haben, die sagen, ja, was machen die denn da? Die sind ja nur auf die Knien und nur im Butterfly. Und da sieht man schon, also es ging mir ja selber so, dass es schon komplett anders ist als jetzt noch zu meiner aktiven Zeit. Es ist halt einfach so. Es hat sich wahnsinnig geändert, das Spiel. Und da macht sich schon bemerkbar. Und also bei dem Thema Reverse, das ist ja schon allgegenwärtig und ein großes Thema. Es ist halt ein wichtiges Tool, aber es wird aus meiner Sicht ganz persönlich teilweise ein bisschen zu inflationär verwendet, also in Situationen, wo es eigentlich nicht nötig ist, wo ich so ein bisschen die Kontrolle damit eigentlich abgebe oder mich in der Folge und in den Nachfolgesituationen dann vielleicht in eine Situation bringe, wo ich nicht mehr unbedingt in Kontrolle bin. Also das ist schon ein großes Thema. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass es sich wieder anpassen wird. Also es ist ja noch gar nicht, das heißt nicht gar nicht so lange, aber es hat sich ja stetig so weiterentwickelt von VH, dann kam es zu Reverse VH und ich sehe tatsächlich die letzte U20 WM als vielleicht so ein bisschen so einen einschneidenden Punkt, weil Unmengen an Toren gefallen sind, wo die Torhüter im Reverse waren und die Spieler mittlerweile aber ganz genau wissen, wo sind die Lücken, und wenn ich dann quasi das Ganze situativ nicht ganz korrekt anwende, sind halt einfach Lücken da und die Spieler wissen mittlerweile und auf dem Niveau ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch ein Tor fällt, einfach ziemlich hoch. Das heißt, ich glaube, da wird sich schon ein bisschen was ändern. Das wird sich anpassen, genauso wie die Spieler jetzt quasi auf die Torhüter reagiert haben. Es ist ja ein stetiger Kreislauf. Wird sich da auch wieder was ändern. Und nochmal vielleicht den Bogen spannen jetzt auch zum Nachwuchs. Das ist halt schon auch ein Thema, dann auch im Nachwuchstraining. Die Torhüter, die dann Reverse anwenden und wo es halt wirklich gar nicht nötig ist oder es auch vielleicht eine viel zu große Bedeutung hat einfach. Weil wie gesagt, es ist ein Tool, aber es ist nicht das Übertool und ich sollte es nicht in jeder Situation anwenden. Und manchmal ist es ganz hilfreich, sich vielleicht so gewisse Spielsituationen oder auch so das Spielfeld in Zonen zu gliedern, also ein sogenanntes Mapping oder Einteilen von Zonen. Dass ich weiß, okay, in der Situation ist das eine Möglichkeit, aber ich sehe es so, es ist eine Hilfe, das Spielfeld quasi in Zonen zu unterteilen, dass es mir hilft, okay, wie kann ich oder welche Möglichkeiten habe ich in der Spielsituation, aber es ist nie das Allheilmittel und es sollte nie über dem stehen, dass ich das Spiel lese. Weil wenn ich jetzt anfange und sage, okay, der Puck ist in der Ecke, das heißt, auf meiner Zonenliste steht hier quasi, da ist Reverse oder da ist VH oder da ist Overlap. Also ja, okay, da, der Puck ist in der Ecke. Ich muss jetzt in Reverse. dann habe ich aber vielleicht gar nicht berücksichtigt, dass ich vielleicht auf der Backdoor oder im Slot jemanden frei stehen habe und von aus der Ecke, ja, der Spieler vielleicht in der Hinsicht gar nicht so gefährlich ist. Also ich sollte das nicht über das über das taktische Verständnis und das Leseverständnis stellen. Es ist eine Hilfe, aber nicht das Allheilmittel. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Mir ist aber auch ganz bewusst, und deswegen sage ich das jetzt hier auch nochmal, dass da gibt es verschiedene Philosophien, so wie du es jetzt gerade angesprochen hast, ein bisschen auch so ländertypisch vielleicht. Gar nicht, dass ich sage, in dem Land ist es so oder in dem Land ist es so, sondern einfach von Torwarttrainer zu Torwarttrainer. Es ist ein Diskussionspunkt, wo ich glaube, dass auch die Meinungen da auch auseinandergehen. Und ich habe dazu meine klare Meinung, dass ich sage, es ist ein wichtiges Tool und würde aber es situativ teilweise vielleicht ein bisschen anders anwenden oder nicht in jeder Situation.
Vielleicht müssen wir jetzt noch eines, weil das haben wir jetzt eigentlich am Anfang komplett vergessen, vielleicht kurz definieren, was Reverse ist, weil das ist jetzt, glaube ich, für viele Butterflies, für sehr viele schon ein Begriff, das glaube ich ja, auch für viele Vereinstrainer etc., aber Reverse ist vielleicht jetzt nicht so im Vokabular. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, was Reverse eigentlich ist am Pfosten?
Ja, also es ist ja im Prinzip eine Position am Pfosten, es stammt von dem VH, das ist ja die eigentliche, es ist jetzt nur Reverse VH, das VH kommt von vertikal horizontal, das heißt, die pfostennahe Schiene ist vertikal und die andere horizontal, das ist VH und Reverse ist halt genau andersrum, das heißt, dass die pfostennahe Schiene horizontal ist und ich quasi, Synonym wird auch verwendet, Post Lean, also dass ich mich quasi in den Pfosten reinlehne und ich denke, so erklärt, oder die meisten haben es schon gesehen, das ist tatsächlich Reverse und also quasi das kniende Lehnen am Pfosten, so würde ich es jetzt mal umgangssprachlich einfach beschreiben.
Vielleicht ist es auch wieder hochspeziell, aber ist es nicht auch ein Thema, vielleicht schnappe ich das ja immer nur falsch auf, aber wenn es auch manche Eismeister oder Eisstadien gibt, wo das Tor nicht richtig verankert ist, dass es zum Beispiel auch sehr schwer ist zu trainieren, wirklich?
Ja, auf jeden Fall. Also das fällt immer wieder auf. Also der Pfosten oder wenn die Verankerung nicht richtig im Eis ist, stößt man immer wieder so ein bisschen an seine Grenzen und dann reißt auch mal die Geduld und es ist auch für die Torhüter schwierig dann umzusetzen, wenn sie nicht den Druck richtig ausüben können und da denke ich, ist ja so wie du sagst, es passiert immer wieder und von Eisstern zu Eisstern ist es unterschiedlich. Und das fängt an, ist eine Bohrmaschine da, dass ich überhaupt die Tore richtig bohren kann? Oder ist vielleicht vorher sogar schon gebohrt? Oder habe ich ein Stecksystem? Oder habe ich teilweise, was ich auch schon gesehen habe in Eisstadien, habe ich Tore ohne diesen, sag mal hier, Nippel, dass das Eis wirklich, dass das Tor richtig im Eis verankert ist? Also die rutschen quasi die ganze Zeit. Da ist es quasi nicht möglich zu trainieren. Natürlich kann ich mir immer noch gewisse Hilfsmittel nehmen. Also ich kann die eine Seite zumindest auch an der Bande trainieren, aber da bin ich schon wieder nicht im Tor. Wenn es so kommt, kann ich natürlich versuchen, übers Bohren, aber irgendwann ist es dann auch schwierig, gerade im Laufe des Trainings. Ich kann aber auch mich selbst oder einen anderen Torwart hinten aufs Tor stellen, gerade wenn ich jetzt nur Situationen oder vielleicht auch nur Laufwege trainiere, dass ich Druck auf dem Tor habe, dass es nicht die ganze Zeit rutscht. Ich glaube aber, das ist das, was ich auch so wahrnehme in den Trainings und in den Vereinen, was ich sehe, dass sich da schon sehr gut selbst geholfen wird. Aber es ist eine Herausforderung, klar. Nächster Punkt ist auch, kann man auch wieder darüber diskutieren, Pfostenschoner ja oder nein. Mhm. Es gibt auch Torwarttrainer, die sagen, nee, auf keinen Fall, weil im Spiel habe ich sie nicht. Letztendlich, ich bin eher dabei, dass ich sage, zum Schonen der Kufe und dem Trainingsbetrieb ist es für mich vollkommen sinnvoll, die Pfosten schon anzuwenden und sollte eigentlich aus meiner Sicht auch ein Tool sein, was in jedem Eisstadion vorhanden ist oder jede Mannschaft haben sollte.
Da sind wir wieder bei dem Punkt eigentlich, dass man mit minimalen Dingen, wie ein Stecksystem etc. und solche Sachen wie Bohrmaschine, einen Trainingsbetrieb signifikant besser machen kann. Das ist, glaube ich, auch immer wieder so ein Thema in Vereinen, wie man mit minimalem Aufwand eigentlich schon einen sehr, sehr großen Erfolg erzielen kann. Und auch wieder sind wir wieder bei dem Thema kleinere Vereine etc. pp., die ja dann oft fragen, okay, wie kann ich XYZ im Trainingsbetrieb besser machen? Und das wäre zum Beispiel sowas, was ich immer wieder auch sage. Habt ihr genug Bohrmaschinen? Funktionieren die Bohrmaschinen? Könnt ihr die Tore verankern? Gibt es ein Stecksystem etc. pp.? Und ich glaube, dass das immer wieder gut ist, auch solche, ja, für viele vielleicht, die in Vereinen arbeiten, ist das ja das ganz selbstverständlich, aber das ist es leider immer noch nicht in Deutschland und deswegen sind solche Kleinigkeiten anzusprechen immer ganz wichtig.
Ja, denke ich genauso. Also es ist, es fängt da an und es geht ja noch viel weiter. Also Bohrmaschine ist das eine, aber auch so allgemeine Trainingsgeräte und es ist halt dann auch die Frage, ich kann natürlich dann immer sagen, ja, wir kennen Bohrmaschine oder wir haben das nicht, aber was ich halt auch sehe und was ich wirklich echt cool finde, was teilweise passiert, was für Trainingsgeräte dann halt in Eigenregie irgendwo im Keller gebastelt werden und die dann quasi für wenig Geld halt auch den Zweck erfüllen und das ist das, was dann vielleicht mehr fehlt als die Geräte selber, die vielleicht einen hohe Kosten haben in der Anschaffung, so ein bisschen die Idee und auch mal über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, was kann ich denn machen, wie kann ich denn vielleicht anders lösen? Also das sieht man, glaube ich, auch bei Kleinvereinen gerade, dass da ganz viel möglich ist durch diese Ideen und durch das Umfeld, was alles da ist. Also ich meine, in den Mannschaften bei den Torhütern, die Eltern, da ist vielleicht dann auch mal irgendwie ein Tischler dabei oder ein Metallbauer oder was auch immer. Es ist ja, die Vereine sind ja, auch wenn es ein kleiner Verein ist, vom Umfeld her ziemlich groß und da steckt ja eine ganze Menge Wissen und Können auch dahinter und das kann man ja auch alles irgendwie nutzen oder sollte man nutzen, denke ich.
Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich immer ansprechen möchte. Die Basis muss eben stimmen und eben auch, jeder möchte immer sexy Sachen, das ist auch immer, ja, sexy, 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 da muss immer ganz viel auf dem Eis draufstehen und am besten irgendwelche aufblasbaren Dummies und so weiter. Wenn ich aber nicht weiß, was ich damit mache, ja, dann habe ich lieber ein gut verankertes Tor oder habe einen Haufen Dummies und mein Tor rutscht nach jedem Kontakt irgendwie rum. Ich glaube, das ist auch immer wichtig zu wissen, dass ich mich von oben nach unten orientiere und nicht irgendwie ganz oben anfange und dann aber die Basis irgendwo nicht habe, sage ich mal so.
Ja, genau.
Jetzt auch wieder Frage ist, wir bewegen uns ja immer wieder auf kleinere Flächen immer zu, diese NHL-Größen und so weiter, die werden ja jetzt auch irgendwann in Europa kommen. Verändert das Torwartspiel? Ist ein Torwartspiel in der NHL anders wie auf einer europäischen Fläche?
Ja, auf jeden Fall. Es ist gerade so, wenn wir vorhin den Punkt angesprochen haben, dass das Mitspielen, das aktive Mitspielen ist da natürlich schon, das ist alles enger, ein bisschen kleiner und auch quasi durch diese räumliche Enge habe ich natürlich viel mehr Situationen, also es, sag ich mal, komprimiert sich natürlich alles ein bisschen, es ist alles näher am Tor, also es ist schon ein Unterschied. Aber letztendlich, ja, denke ich, das kann man daran festmachen, also es ist schon ein Unterschied im Spiel. Macht sich da natürlich auch bemerkbar.
Was waren so die größte Regeländerung in den letzten Jahren? War das mit diesen Festhalten, 2 Minuten bekommen etc., wenn man nicht unter Druck ist? Oder gibt es da andere Regeländerungen, die du denkst, die das Torwartspiel extrem verändert haben? Weil es gibt ja immer wieder, oder, Regeländerungen, die das Torwartspiel dann auch beeinflussen.
Ja, ich denke zum einen das, was du angesprochen hast, aber ich glaube vielmehr die Regeländerungen jetzt gar nicht bezogen aufs Spiel, sondern eher auf die Ausrüstung, dass die Ausrüstung halt dann reglementiert wurde. Das hat viel ausgemacht und ich sage mal, das macht sich ja dann auch bemerkbar im Bezug dann, also die Ausrüstung wurde kleiner, es ist mehr Platz, also war ja der Wunsch dann quasi auch, dass mehr Platz da ist, um Tore zu schießen. Das hat natürlich dann die Auswirkung gehabt. Die Torhüter, wie wir sie jetzt sehen, sind halt deutlich athletischer und reaktiv schneller. Und ja, das ist dann halt die Auswirkung, die so eine quasi erstmal kleine Regeländerung vielleicht hat auf das gesamte Spiel.
Jan, jetzt möchte ich, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber jetzt mir ein wichtiger Punkt noch, weil den hast du vorher angesprochen, nämlich diese Zusammenarbeit Torwarttrainer und dann auch Cheftrainer und andere Spartentrainer, Athletiktrainer und so weiter. Jetzt bist du ja im absoluten Top-Bereich auch tätig, eben bei Nationalmannschaften. Wie schaut eigentlich so Zusammenarbeit aus? Wie funktioniert das? Was ist dir wichtig? Was ist dir jetzt persönlich eben aufgefallen, diese Kommunikation? Auf was muss man da setzen? Natürlich gibt es dann auch im täglichen Nationalmannschaft ist jetzt anders wie ihr Vereinsbetrieb, aber trotzdem gibt es natürlich auch Dinge, die sich überschneiden. Was macht der Torwarttrainer am Spieltag und so weiter?
Ich würde mal so anfangen jetzt gar nicht den Ablauf erstmal in der Nationalmannschaft, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber erstmal im Verein, weil ich glaube, dass da auch noch viel Potenzial ist und ich sehe es so, dass der Torwarttrainer ist Teil des Trainerteams und viel wird davon gesprochen, und es gibt vielleicht nicht genügend Eiszeit, kein Torwarttraining. Letztendlich ist es wichtig, ja, eine Torwart-Eiszeit zu haben. Aber was ich als fast noch wichtiger oder als ganz entscheidend ansehe, ist, dass der Torwarttrainer nicht nur zum Torwarttraining auf dem Eis ist, sondern dann, sei es dann im Anschluss vielleicht, wenn es innerhalb der Trainingseinheit ist, auch noch auf dem Eis bleibt, also quasi On-Ice-Coach, die Übungen, die durchgeführt werden und dann die Trainer auch darüber in einen Austausch kommen. Also das heißt, dass dann der Torwarttrainer auch quasi aus meiner Sicht verpflichtet ist, nicht nur mit den Torhütern zu kommunizieren und da reicht eine kurze Anweisung zu dem, was man vielleicht vorher gerade trainiert hat, aber man hat den Fokus, da reicht eine kurze Anweisung, aber dann auch zum Trainer zu gehen und sagen, ja, hier ist vielleicht, ne, die Schüsse kommen in zu schneller Reihenfolge oder es ist nicht genügend Bewegung. Also es ist, ne, vielleicht einfach, dass dieser Austausch zwischen Athleten und Torwarttrainer, aber auch zwischen Torwarttrainer und Mannschaftstrainer noch weiter ausgebaut wird und dann auch darüber hinaus in der Trainingsplanung einfach der Torwarttrainer auch eingebunden wird und gefragt wird, wenn er vorhanden ist. Also das sehe ich als ganz entscheidend an und dann in den höheren Jahrgängen, also in den späteren Entwicklungsstufen, dann auch vielleicht im Athletikbereich sich mit dem Athletiktrainer auseinandersetzt oder vielleicht auch Teil des Athletiktrainings selber übernimmt, gerade was vielleicht so koordinative, kognitive Aufgaben im Athletikbereich angeht. Da sehe ich quasi diese Schnittstellen und den Vorteil. Und das ist sozusagen der tägliche Ablauf. Hinzu kommen natürlich dann auch noch die ganzen, ja, sag ich mal, Dinge, die da drumherum passieren. Also das heißt Einzelgespräche und wir sprechen ja bei jedem Jahrgang von, sag ich mal, mindestens 2 bis 3, wenn meistens nicht sogar mehr Torhütern, dass man halt darauf auch eingeht, auf die Athleten und das Gespräch sucht und weiß, was sie gerade beschäftigt und das ganze Training dann vielleicht auch so ein bisschen individueller gestaltet. Und ja, das sind so, glaube ich, die Aufgaben, die im Verein, in der Nationalmannschaft sieht es dann schon wieder ganz anders aus, weil ich habe die Athleten nicht im täglichen Training, sondern vielleicht, wenn es mal gut läuft, auch in Abständen von nur 4 Wochen, aber meistens ist es dann doch länger. Das heißt, da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da wird dann halt mehr darüber gearbeitet, dann vielleicht auch, oder läuft die Kommunikation dann vielleicht eher darüber, dass man sich per Mail oder Telefonat oder wie auch immer dann austauscht oder auch über die Vereinstrainer und dann vor Ort gewisse Schwerpunkte setzt, die in der Jahresplanung vorher festgesetzt waren. So arbeiten wir, dass wir sagen, wir haben den Jahresplan, der wird dann so umgesetzt und dann ist halt in so einer Lehrgangsmaßnahme, sag ich mal, wenn es noch ein Turnier oder Länderspiele anstehen, dann sieht es halt im täglichen Ablauf so aus, dass man halt mit den Torhütern das Ganze halt also im Pre-Game-Skate quasi nochmal vielleicht ein paar Sachen durchläuft. Aber da ist auch jeder Torhüter anders. Also bei mir, ich sag jetzt mal Torhüter, aber Torhüterin natürlich auch involviert, ist klar. Was die Anforderungen sind, das weiß man dann. Da hat man ja dann auch nur die Torhüterin oder die Torhüter, die man da auch schon kennt und weiß, wie man sich auf sie einzustellen hat. Und dann ist natürlich die Spielbeobachtung. Hinzu kommen noch Sachen wie Pre-Scout, dass man auch weiß, vielleicht, ja, wie ist das Powerplay vom Gegner? Was sind vielleicht Punkte, die man berücksichtigen muss im Spielablauf oder auch die Torhüter der Gegner? Und dann, je nachdem, es ist jetzt bei mir persönlich so, bei uns, dass es halt noch das Video ein wichtiger Punkt ist, nicht nur für die Torhüter, aber auch für die Mannschaft. Aber unabhängig davon, also es ist so, dass man halt dann während des Spiels quasi schon mit der Analyse beginnt und dann im Nachgang das Ganze aufbereitet und dann in den Austausch geht und das Ganze mit den Torhütern quasi im Anschluss analysiert, sowohl per Video als auch im Gespräch und anhand der ja der Punkte, die im Spiel aufgefallen sind. So ist so mehr oder weniger der Ablauf. Und fürs Training halt auch bei den Nationalmannschaftslehrgängen ist es ein Austausch im Trainerteam, sowohl mit dem Athletiktrainer als auch hauptsächlich mit den Spartentrainern, wie du so schön sagst.
Ja, ich glaube, ich möchte es einfach auch nur mehr verstärken, dass diese Spartentrainer, Techniktrainer, Athletiktrainer, Torwarttrainer, dass sie einfach Teil des Trainerteams sind und dann einfach, das sind immer einzelne Puzzleteile, die dann irgendwo das große Ganze bilden. Ich sage jetzt auch ganz plakativ, Scheiße fließt von oben nach unten, wenn der Cheftrainer was anderes will, okay. Aber es ist dann natürlich die Aufgabe dieser Spartentrainer, eben dann auch jemanden nicht zu überreden, sondern zu überzeugen, ja, von bestimmten Inhalten, die man dann auch möchte und so weiter. Und diese Zusammenarbeit im Trainerteam und mit den Medizinern und so weiter und Physiotherapeuten ist, glaube ich, immer noch ein ganz großes Erfolgsrezept, wenn man das sehr oft über Erfolg oder Niederlage entscheidet. Da bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Du hast jetzt vorher noch erwähnt Video. Auch Video, denke ich, oder ist im Torwarttraining einfach ein ganz wichtiges Werkzeug?
Ja, unbedingt. Also in jeglicher Form. Also das ist tatsächlich, kann ich jetzt davon sprechen, dass ich sage, ein Spiel als Video aufgenommen und dann vielleicht auch schon geschnitten oder auch im Ganzen natürlich, aber auch im täglichen Training einfach. Sei es so, dass, also für mich ein ganz entscheidendes Kriterium ist halt auch so eine gewisse, sagen wir mal, Selbstreflexion und die Wahrnehmung der Torhüter ist ja immer so, oder nicht immer, aber geht dann oft doch auch ein bisschen auseinander und die denken sich, ja, was erzählt er mir? Ich mach doch schon und ich habe doch die Hände voll im Körper oder die Augen sind doch auf dem Po. Und da ist halt Video ein wichtiges Tool. Also da gehen die Wahrnehmungen dann auseinander, aber Video kann dann halt dabei schon helfen. Und das kann in verschiedenen Phasen eingesetzt werden und auch ganz unterschiedlich aufbereitet. Also es kann eine gemeinsame Analyse stattfinden. Ich bin großer Freund davon, dass es auch aber eine gewisse Selbstanalyse gibt. Das heißt, dass man da auch mal unkommentiert, einfach nur ja so einen Fokus, den man vielleicht gerade hatte im Training, dann kommentiert und nur ein Wort oder so kurz ein, zwei Sätze reinruft und ihm dann sagt, okay, schau es dir an. Und da arbeite ich viel mit der Delay-App, also dass quasi, dass da muss nicht mehr hin und zurück irgendwie gespult werden, sondern die Torhüter kommen aus dem Tor und sehen dann quasi sich selbst die letzten zwei Minuten und kannst sie sofort da hinschicken und mit einem Schwerpunkt und sagst, schau aufs Tracking oder nach Abwehrverhalten oder was auch immer. Und dann kann man im Anschluss darüber wieder reden oder man nimmt das Training auf und aus verschiedenen Blickwinkeln, je nachdem wie der Fokus gerade ist, und arbeitet es dann halt im Anschluss ans Training dann nochmal in Ruhe aus und beim Spiel sowieso, also nach dem Spiel dann auch, wobei natürlich klar ist, also dass da genügend Zeit ist, dann zwischendurch auch das Ganze zu reflektieren und man nicht sofort dann hier mit dem iPad hinrennt, das und das und das hier, sondern das ja mit gewissem Abstand und dann, dass man auch weiß, okay, wie waren die Trainingsschwerpunkte, was sind vielleicht Punkte, die man daraus zieht, wo man sagt, hier sind noch Baustellen, an denen man arbeiten kann. Und ich denke, da ist Video ein ganz wichtiges Mittel.
Vielleicht da jetzt eine Frage, benutzt du Video in der Drittelpause, weil da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Wir machen das ja auch in der Nationalmannschaft. Manche benutzen es, manche nicht. Wie stehst du dazu?
Also sagen wir es mal so, ich würde es machen, wenn die Torhüter es wollen, aber meine Erfahrung ist die, dass es gar nicht gewollt ist und ich glaube auch gar nicht unbedingt so nötig ist. Deswegen, ich würde mich jetzt hier vielleicht nicht so festlegen. Es kommt tatsächlich immer auch so ein bisschen auf die Torhüter drauf an. Ich denke, es gibt vielleicht welche, die es wollen und auch fordern und das weiß man ja dann auch, dann kann man es machen. Bei gewissen Punkten denke ich mal, wenn, was ich vorhin angesprochen habe schon, also wenn im Pre-Scout Eye aufgefallen ist, im Powerplay eine gewisse Spielposition und die so einen Druck ausübt, dass man da immer wieder in eine Situation kommt, dass man da vielleicht mit einer kleinen Änderung dann schon vielleicht den Erfolg sieht, dann ist es vielleicht doch schon ein machbar. Aber so per se dann in der Drittelpause zum Torhüter mit dem Video noch zu kommen, würde ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, jetzt nicht so zu verallgemeinern.
Redest du in der Drittelpause mit der Torhüter oder mit der Torhüterin, die nicht spielt?
Mit der Torhüterin, die nicht spielt.
Also über Spiel analysiert ihr da was oder ist es irgendwie nicht so gang und gäbe?
Nee, in der Drittelpause, das mit der Torhüterin, die nicht spielt, eigentlich nicht. Nee, das ist dann tatsächlich so, dass dann doch mehr der Austausch im Trainerteam ist, dass da auch dann schon, kommt natürlich auch aufs Trainerteam an und auch auf die Einbindung, aber so ist es jetzt bei uns in der Nationalmannschaft, dass dann schon da ein Austausch stattfindet und auch der Torwarttrainer gefragt wird und das dann eher doch als mit der Torhüterin, die nicht spielt.
Wie ist denn da, das ist auch eine sehr vielleicht schwierigere Frage oder ich weiß nicht, ob weil das nicht so oft vorkommen wird, aber jetzt ist das Spiel und der Cheftrainer ist nicht so zufrieden, wie der Torwart oder die Torhüterin gerade momentan performt, um das mal so auszudrücken auf Neudeutsch. Gibt es da eine Rücksprache, ja, zum Beispiel dann mit dem Torwarttrainer, ob man sagt, okay, jetzt tauschen wir aus?
Gibt es, ja, aber da ist auch jeder Trainer anders. Also es gibt welche, die tauschen sich nicht aus. Manchmal sind es auch Entscheidungen, die der Cheftrainer in dem Moment alleine fällt und auch vielleicht dann aus einer gewissen Intuition heraus. Wenn die Möglichkeit besteht, sich auszutauschen, kommt es schon vor, dass es da den Austausch gibt. Und es kommt auch vor, dass dann die Meinungen da auseinandergehen. Letztendlich entscheidet es der Cheftrainer. Für mich persönlich als Torwarttrainer ist es dann nur so, dass ich ja aus Sicht der Athleten dann auch, es muss halt dann eine gewisse Transparenz geben und es muss halt im Anschluss dann auch nochmal darüber gesprochen werden und kommuniziert werden, weil ich glaube, das ist man dann dem Athleten, auch gerade wenn wir jetzt im Nachwuchsbereich darüber sprechen, dann auch schuldig und zu sagen, warum und dass man nicht dieses Verhältnis dann auf einer persönlichen Ebene führt, sondern das halt schon auf einer sachlichen Ebene, auch wenn es dann wahrscheinlich schwer nachvollziehbar ist für die Torhüter, aber dass das klar ist, warum diese Entscheidung gefällt wurde und das halt auch klar ist, dass die Torhüter wissen, woran sie sind. Und ich glaube, dann macht es das auch einfach.
Ein großer Punkt, den du noch angesprochen hast vorher, war ja auch diese mentale Komponente. Und da vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf dieses Thema, weil sehr viele Torhüterinnen und Torhüter, die ich kenne, arbeiten mit Sportpsychologen zusammen. Sportpsychologinnen. Und vielleicht auch diese Komponente. Ich möchte auch gerne hören, was du dazu zu sagen hast. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass auch bei der Rahmentrainingskonzeption eben auch für Vereine, die jetzt keinen Sportpsychologen haben oder für Spieler und Spielerinnen, dass wir dort auch in verschiedenen Altersgruppen eben dann auch dort wirklich sportpsychologische Methoden dann auch hingestellt haben und die man auch gut selber anwenden kann zum Thema Druckresistenz und so weiter. Das ist mir nur immer wieder wichtig, weil das auch immer wieder kommt. Sportpsychologie, das ist schon wichtig, aber ich kann mir nicht leisten, etc. pp. Auch dort kann man sehr, sehr viel als Trainer abdecken irgendwo. Stehst du zu dieser mentalen Komponente?
Ja, also ist ein entscheidender Baustein im Torwartspiel, so wie ich es schon zu Beginn ausgeführt habe. Also da macht sich dann Leistungsunterschied wirklich bemerkbar. Also und dann sprechen wir nicht über den Trainingsbetrieb, sondern in der Drucksituation im Spiel. Da merkt man es dann tatsächlich und da ist es natürlich dann Gold wert, wenn man die Möglichkeit hat und im Trainerteam oder auch im Vereinsumfeld jemanden zu haben, der sich damit professionell auseinandersetzen kann. Und das übersteigt dann teilweise schon auch die Kompetenzen der einzelnen Trainer, wobei auch wir als Trainer dann natürlich viel abdecken können in dem Bereich durch gewisse, ja, ich sage, es fängt an auch mit einer gewissen Portion an Empathie und klar hat man dann auch, ne, man ist ja eine Bezugsperson, manchmal stößt man dann vielleicht schon an seine Grenzen und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass viele kleine Vereine sagen, ja, aber so wie du es jetzt auch schon gesagt hast, kann man sich nicht leisten. Ja, es ist bestimmt, wenn man nämlich in die Richtung geht, kann man sagen, wir brauchen noch hier den Skills-Coach oder wir haben Torwarttrainer und das ist alles nicht. Aber ich glaube auch wieder, da kann man sich ganz gut selber helfen. Hier ist ein aktuelles Beispiel in Berlin. hat eine ehemalige Torhüterin, die ich auch trainiert habe, hat ihre Karriere beendet, studiert Psychologie und die hat mich jetzt dann kontaktiert und ob nicht eine Kooperation möglich wäre. Und ich glaube, das ist, besser geht's eigentlich gar nicht. Und diesen Weg, also das war jetzt so, dass sie mich jetzt kontaktiert habe, ich habe den Kontakt hergestellt, aber es geht ja auch genauso andersrum. Also in der Nähe jedes Dorfes oder jeder Kleinstadt oder auch in der Großstadt sowieso gibt es Fachhochschulen, Universitäten etc. Und da ist quasi die geballte Kompetenz und die muss ich halt irgendwie anzapfen. Vielleicht habe ich sie sogar schon im Verein. Vielleicht habe ich diese ganzen Fähigkeiten auch schon bei Eltern oder bei anderen Leuten im Umfeld. Und das muss ich halt einfach versuchen anzuzapfen. Also ich meine, du weißt selber, also in der akademischen Lehre kommt gerade dieser praktische Teil teilweise schon zu kurz und es gibt, glaube ich, ganz viele Studenten, die diese Praxiserfahrung sammeln wollen und dann muss ich denen halt die Möglichkeit bieten und dann kann ich ja den Zugang da irgendwie suchen und schauen, okay, da gibt's den Lehrgang Sport oder vielleicht auch nur Psychologie und dann ist vielleicht jemand sportaffin und den kann ich ja mal dazu holen und ja, vielleicht dann auch was bezahlen oder es ist eine Art von Praktikum, also einfach diese Synergieeffekte, die sich da so ergeben, in dem Umfeld einfach auch nutzen. Also ohne, dass ich jetzt groß eine ganze Stelle habe, Fulltime-Sportpsychologen, weil das kann sich so gut wie kein Verein, denke ich mal, dann auch leisten. Oder da nicht, dass er sich nicht leisten kann, aber es fällt dann wahrscheinlich hinten runter, weil vorher die Trainerstellen anders besetzt werden.
Das ist so ein wichtiger Punkt, Jan, ja, über das haben wir auch öfter schon gesprochen. Ich bin genauso bei dem Thema Athletik oder Sportpsychologie. Geht auf Universitäten zu, das ist jetzt fast schon ein bisschen ein kleiner Appell von mir, und holt euch dort im Athletikbereich oder im Sportpsychologiebereich, holt euch da einfach irgendwo Hilfe. Sind es die besten Athletiktrainer oder die besten Sportpsychologen oder Psychologinnen, die es gibt auf dieser Welt? Nein, noch nicht natürlich, weil sie sich erst entwickeln müssen. Helfen sie euch weiter? Absolut. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, wo man sehr, sehr gut eben Synergien schaffen kann. Ja. Also das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ja. Jan, letzte Frage. Ich frage dich immer, stelle, wie schaut, normalerweise frage ich immer, wie Eishockey in 5 bis 10 Jahren ausschaut, aber jetzt frage ich mal ganz spezifisch, weil wir haben ja nur über Torhüter und Torhüterinnen gesprochen, wie sieht diese Position in 5 bis 10 Jahren aus?
Ui. Ah, okay. Der Blick in die Glaskugel, ja, ganz okay. Ah, gut. Also, das ist natürlich wirklich eine schwere Frage, aber sie ist auch interessant. Und da könnte man jetzt ganz extrem sein und es gibt eine radikale Veränderung oder eher ein bisschen konservativ und vielleicht passiert gar nicht so viel. Du hast schon angesprochen, dass es wahrscheinlich sich vereinheitlichen wird, was die Spielfeldgröße anbelangt. Da wird sich, glaube ich, werden sich schon Dinge dann ändern allgemein. Vielleicht passiert im Hinblick auf die Ausrüstung wieder was oder auch die Größe der Tore könnte auch sein. Also es ist jetzt tatsächlich Spekulation, aber es könnte sein, je nachdem, dass es da durch Regelanpassungen Änderungen gibt. Ich sehe es so, da lehne ich mich auch sehr weit aus dem Fenster, aber gerade durch die Regeländerung in der Overtime 3-gegen-3 zu spielen, da sehe ich so den Torhüter noch ein bisschen mehr als, wie soll ich sagen, so als Art Quarterback, also dass ich ihn noch mehr einbinden kann. Dafür muss ich natürlich einen Torhüter haben, der genau das leisten kann. Aber es geht ja primär darum, im Puckbesitz zu bleiben und auch gerade, wenn ich dann vielleicht wechsle und die Situation zu kreieren, wieder im Angriff, dass ich quasi dann eine Überzahlsituation kurzzeitig habe. Ich rede jetzt nicht davon, dass der Torwart am Ende oben an der Mittellinie steht und da anspielbereit ist, sondern einfach, dass er in der Lage ist, ja, auch sich außerhalb des Torraums mit dem Puck zu bewegen und einen Aufbaupass zu spielen, was wir zum Teil ja schon haben. Also es gibt ja diese Torhüter, aber dass die Anforderung in der Hinsicht vielleicht noch ein bisschen wächst. Das ist so meine Vorstellung. Ob so eintrifft, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es dann auch ganz anders. Und ja, und im Hinblick auf die Techniken, glaube ich, wie gesagt, es wird jetzt ein kleines Umdenken stattfinden, was Reverse angeht. Es wird gar nicht so radikal sein, es wird vielleicht nur eine kleine Anpassung sein. Und ansonsten bei der Ausrüstung, es wird, auch wenn es keine Reglementierung gibt, Es wird auf jeden Fall leichter, die Ausrüstung, und dadurch wahrscheinlich auch wieder noch ein Ticken schneller und athletischer einfach, weil der Transfer besser gelingt. Also ich glaube, in die Richtung könnte ich es mir so vorstellen, also ohne jetzt vielleicht das Ganze zu extrem so verändert zu sehen.
Da möchte ich jetzt einmal nachfragen, weil das ist auch hochinteressant, wenn du jetzt sagst, bis im 3 gegen 3, das ist ja wirklich so, dass der mitspielende Torhüter dann natürlich unglaublich viel machen kann, um jetzt plakativ zu sagen, den tödlichen Pass oder was auch immer, oder einfach dann einen Raumgewinn generieren kann. Denkst du, dass sich auch dann da bei den Schlittschuhen was ändert, damit er vielleicht sogar ein bisschen höher stehen kann, damit er schneller wieder zurück ins Tor kommt und solche Dinge?
Ja, es hat sich ja schon was geändert bei den Schlittschuhen. Also wenn man das auch so anguckt, so früher dieses Cowling, also der große Schutz, es ist ja durch das Material jetzt alles viel stabiler und dass es dadurch gar nicht mehr nötig ist. Also es hat sich ja schon da angenähert. Ich weiß nicht, ob es unbedingt so extrem jetzt nötig ist für die Bewegung. Ich denke eher, es geht in die Richtung, dass der Torwart einfach auch mit einbezogen wird. Also jetzt ist es ja aktuell so, der Torwart wird genutzt, den Puck zu stoppen und dann vielleicht ihn ja kurz oder auch mit einem langen Pass weiterzuspielen. Aber so gut wie nie passiert es halt, dass der Torwart auch angespielt wird. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe hinten einen Torwart, dem ich vielleicht den Puck auch mal zuspielen kann und dann habe ich die Möglichkeit zu wechseln oder für einen Regroup oder was auch immer. Also wie gesagt, es ist jetzt ja einfach mal so ein bisschen Fantasie und weit gedacht, aber in die Richtung könnte ich es mir vorstellen, also dass das möglich ist. Ohne dass man sagt, es ist wie beim Fußball immer mit einem Rückpass. Und wir sprechen jetzt wirklich nur über die Situation 3 gegen 3. Klar kann ich sowas dann auch mal bei 5 gegen 5 machen. Aber möglich wäre es schon, in meiner Vorstellung jedenfalls.
Okay. Jan, dann sage ich danke fürs Gespräch. Pass auf dich, danke, bleib dir unbesiegbar. Und freue mich natürlich, wir sehen uns immer wieder und wieder und wieder. Und bis bald.
Ja, danke Karl.